Was ist Ihnen eigentlich ein schöner Sonnenuntergang wert? So mit tiefroter Scheibe, die glühend im Meer versinkt. Was würden Sie dafür auf den Tisch legen? Nichts, denken Sie vielleicht. Die Sonne ist für alle da, mit all ihren Auf- und Untergängen, wurscht ob mit Meer oder ohne Meer. Geoökologen am Zentrum für Umweltforschung in Leipzig versuchen, Natur zu beziffern. Und sie haben festgestellt, Natur ist in Geld nicht zu bezahlen. Geoökologie ist unser Studienschwerpunkt in dieser Woche. Der Geoökologe Carsten Nesshöfer koordiniert diese sogenannte TEEP-Studie am Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Was kostet denn nun der Sonnenuntergang im Meer, Herr Nesshöfer?
Nun, grundsätzlich ist der Sonnenuntergang ein wunderbares Beispiel dafür, dass eigentlich die Natur unschätzbar wertvoll ist, aus zwei verschiedenen Gründen. Einerseits würden wir ohne eine intakte Natur überhaupt nicht überleben können, wir hätten keinen Sauerstoff etc. Und andererseits gibt es Dinge, die natürlich ökonomisch sehr schwer benästbar sind. Am Rande des Grand Canyons zu stehen oder am Nordseestrand und den Sonnenaufgang zu gucken, das kann man natürlich kaum beziffern. Man kann höchstens sagen, was sind Sie bereit, an die Nordsee zu fahren, um einfach ein Naturerlebnis zu haben. Da gehört dann der Sonnenuntergang dazu und da kann man dann über die Ausgaben für den Tourismus das zum Beispiel berechnen.
Aber jetzt könnte ich doch sagen, wie, ist doch vollkommener Quatsch, muss ich doch nichts für bezahlen, ist doch da.
Das ist genau das Problem, was wir ja bei unseren Umweltgütern haben. Wir sind der Meinung, es ist alles umsonst. Es gehört der Allgemeinheit, steht jedem zur Verfügung, jeder kann es nutzen. Aber man muss sich ja bewusst machen, bei vielen Umweltgütern haben wir das ja schon längst eingeführt. Zum Beispiel unser Wasser in Mitteleuropa zumindest holen wir uns nicht mehr umsonst aus dem Bach. Da haben wir eben ein System eingeführt, wo wir dafür bezahlen. Und andere Leute in Afrika und so weiter, die würden sehr, sehr komisch gucken, wenn man jetzt sagen würde, ihr müsst für euer Wasser zum Beispiel plötzlich bezahlen.
Sie bezeichnen diese Dinge als Ökodienstleistungen, den Sonnenuntergang zum Beispiel, das Wasser. Was zählt noch dazu?
Nun, man unterscheidet eigentlich vier Kategorien. Einmal gibt es die Produktionsgüter, die die Natur uns bietet. Das ist das Holz, das ist unser Essen. Dann die Regulationsdienstleistungen, zum Beispiel eben die Reinhaltung des Wassers oder auch eben Sturmschutz und so weiter. Dann die kulturellen Dienstleistungen. Das ist zum Beispiel der Erholungsnutzen, der Tourismus, aber auch die spirituelle Erfahrung, die man vielleicht beim Sonnenaufgang hat. Und zum vierten sind es dann die Basisdienstleistungen, die einfach durch Photosynthese und so weiter, Bodenbildung, die ganze Grundlage bilden eigentlich für diese anderen Dienstleistungen.
Können Sie uns das mal konkret beschreiben, wie Sie bei dem Sonnenuntergang am Ende dann zu einer Zahl kommen? Weil Sie haben gerade ja spannende Faktoren genannt, den Tourismus, den kann man wahrscheinlich noch am ehesten berechnen. Aber wie berechnet man Schönheit oder das Gefühl, das man dabei empfindet, wenn man den Sonnenuntergang guckt? Vielleicht sogar die spirituelle Erfahrung, die Sie genannt haben. Wie kann man das beziffern?
Nun, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Also grundsätzlich müsste man eigentlich sagen, das kann man kaum beziffern. Es gibt eben nur, ja, wenn man so will, Krückenmöglichkeiten, das zu machen. Zum Beispiel die Erholungsnutzung in einem Wald oder in einem stadtnahen Erholungsgebiet kann man, die eigentlich ja umsonst ist, weil die Leute dorthin gehen, kann man indirekt beziffern, zum Beispiel dahingehend, dass man schaut, was investiert denn zum Beispiel die Stadt, um dort die Wege zu erhalten. Aber man kann auch die Leute befragen, was bist du denn dazu bereit? Nehmen wir mal an, du müsstest jetzt Eintritt bezahlen in diesen Wald wie in den Zoo. Was wärst du bereit, dafür jährlich oder täglich auszugeben? Das ist eine sogenannte Zahlungsbereitschaftsanalysen. Und damit kann man dann in etwa den Wert bestimmen. Aber das ist natürlich nicht etwas, was man jetzt als wirklich harte Zahl verwenden kann, die man dann gleich 1:1 mit einer anderen ermittelten Währung, mit einem anderen ermittelten Preis 1:1 gleichsetzen kann.
Eine konkrete Zahl, die ich bei Ihnen gelesen habe, das ist das, was Bienen jährlich erwirtschaften. Da kommt man auf 150 Milliarden Dollar, sagen Sie. Vielleicht ist das in dem Fall auch ein bisschen einfacher, weil tatsächlich ja das Produkt nachher verwirtschaftet werden kann. Das ist mehr als jeder Großkonzern. Eine irre Summe. Wie kommen Sie auf diese 150 Milliarden?
Nun, man überlegt sich einfach, dass, da ist eigentlich eine naturwissenschaftliche Grundlage sehr stark ausgebildet. Man schaut, wie viel Produktionsmenge haben wir bei ausgewählten Pflanzenarten und diese Pflanzenarten sind zu einem gewissen Prozentsatz abhängig davon, dass sie bestäubt werden von Bienen. Ein besonderes Beispiel ist die Mandel, die also fast zu 100% davon abhängig ist. Die wird nicht windbestäubt oder so, oder Äpfel und so weiter. Und man schaut dann, okay, nehmen wir mal an, die Bienen wären komplett weg. Was würde dann das an Ertragseinbußen bedeuten? Und dann hat man eben den Verlust an dem Produktionsgut Apfel oder Mandel, die man dann sehr, sehr einfach, da man ja dort Marktpreise hat, dann halt hochrechnen kann.
Die TEEB-Studie liefert also konkrete Zahlen, um wen damit zu beeindrucken?
Nun, es ist natürlich grundsätzlich so bei uns in der Gesellschaft, dass wir mit monetären Werten einfach aufwachsen in jedem Lebensbereich und wir eben in der Natur, im Naturschutz vielfach oder fast immer argumentiert haben mit dem Eigenwert der Natur, mit der Seltenheit und so weiter. Und dass diese Argumente manchmal in gewissen Kontexten einfach nicht reichen. Und dort können natürlich diese Argumente dahingehend, dass man ökonomische Werte, das muss ja nicht unbedingt immer eine Dollarzahl sein, dass man verdeutlicht, was das an Kosten zum Beispiel verursacht, wenn man eben ein Ökosystem zerstört, wenn man das anderweitig ersetzen muss. Das hilft sehr stark in der Gesellschaft, aber auch natürlich in der Politik, auch in der Wirtschaft, um deutlich zu machen, hier sind massive Verluste da, die entweder die Gesellschaft tragen muss oder die du später als Unternehmen zum Beispiel auch tragen musst. Dort helfen solche Zahlen, aber sie ersetzen natürlich nicht die anderen Argumente, zum Beispiel des Naturschutzes. Ein Naturschutzgebiet erhalten wir, weil dort seltene Arten vorkommen.
Sie haben Geoökologie studiert, Herr Nesshöfer. Wie viel von dem, was Sie damals an der Uni im Trockendock sozusagen gelernt haben, steckt jetzt in Ihrer Arbeit fürs Umweltzentrum mit drin?
Eigentlich mache ich genau das, was ich dort gelernt habe, ein Stück weit. Es gibt für die Geoökologie da diesen schönen Spruch, man wird Experte für Zusammenhänge. Und das zeigt sich eigentlich in der Arbeit, gerade an solchen Projekten wie TEEB, sehr, sehr klar. Ich bin naturwissenschaftlich in erster Linie ausgebildet, aber eben diese verschiedenen Aspekte von Naturwissenschaften, von Umweltwissenschaften dort einzubringen und es dann mit gesellschaftswissenschaftlichen Aspekten, ökonomischen Aspekten zu verbinden. Das Rüstzeug dafür habe ich im Grunde in der Geoökologie, im Geoökologiestudium bekommen. Und heute, wenn man so an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft arbeitet, kommt einem das eben sehr stark zugute.
Carsten Nesshöfer, Geoökologe und Naturschutzforscher am Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Mit ihm sprach ich über die Berechenbarkeit von Naturwerten und über seinen Job.